Das Thema die extreme Rechte in Europa in der Krise ist erstmal ziemlich breit. Das liegt zum einen daran, dass Europa nicht nur ziemlich groß, sondern auch ziemlich bunt ist und nicht nur auf der Landkarte. Europa ist ein Begriff, der an sich erstmal sehr schwierig ist, weil er sehr unterschiedliche Staaten zusammenfasst. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die extreme Rechte wäre überall in Europa wirklich gleich. Genauso wie man das von den Staaten und von den politischen Strukturen in Europa auch nicht sagen kann. Es gibt da teilweise recht deutliche Unterschiede, trotz aller Parallelen, die es natürlich auch gibt. Das ist, wenn man sich die extreme Rechte in Europa anschaut, durchaus wichtig, sich die extreme Rechte in einzelnen Staaten anzuschauen. Man kann da größere Gruppen ausmachen. Es gibt Eigenschaften, die die extreme Rechte in Westeuropa teilt und welche, die sie in Osteuropa teilt. Aber man muss jeweils sich mit eben den Strukturen in den einzelnen Staaten befassen, wenn man dem Phänomen wirklich, wenn man das Phänomen wirklich erfassen will. Das macht das Ganze so schwierig. Ich muss da jetzt eine Auswahl treffen. Wir können gerne hinterher in der Diskussion noch auf andere Länder eingehen, die jetzt hinten runterfallen. Allein bei 27 EU-Staaten geht das schon gar nicht anders, als welche auszulassen. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse an was Speziellem habt, können wir gerne in der Diskussion noch darauf eingehen. Ein zweiter Punkt ist, dass schon in den einzelnen Staaten die extreme Rechte jeweils sehr ausdifferenziert ist, auch in unterschiedlichem Maße, aber genauso wie es hier in Deutschland ist, dass es irgendwelche Straßennazis gibt, die vor allem durch Gewalt auffallen, während auf der anderen Seite es auch Parteien gibt oder irgendwelche elitären Strukturen, die sich eher mit der Ideologiebildung befassen. Genauso ist das auch in anderen Ländern. Ich konzentriere mich bei den jeweiligen Ländern schwerpunktmäßig auf Parteienstrukturen. Das ist insofern verfälschend, als es eine viel breitere Struktur dahinter gibt, die diese Parteien erst trägt. Aber das ist die Methode, mit der man, glaube ich, am griffigsten erstmal rangehen kann, um die Strukturen innerhalb Europas deutlich zu machen. Und eine dritte Vorbemerkung noch. Europa ist nichts, was man an sich jetzt mit der EU identifizieren muss. Die EU, wie sie heute existiert, ist ein Europaprojekt. Es gibt ganz unterschiedliche Europaprojekte. Es gab auch in der Geschichte ganz unterschiedliche Europaprojekte. Es gab zum Beispiel eins aus den frühen 40er Jahren, das die Nazis damals vorangetrieben haben. Das ist ein Propagandaplakat der Nazis, Deutschlands europäische Sendung. Und da wollten die halt glaubhaft machen, dass sie letztlich auch auf eine Einigung Europas abzielen, unter anderen Vorzeichen natürlich, als das heute die EU tut. Aber ein europäisches Projekt hat es eben schon damals gegeben. Will sagen, das Schlagwort Europa ist eines, wo man immer erst schauen muss, was wird dahinter oder darunter verstanden, welche politischen Konzepte soll es abdecken. Und auf einige Vorstellungen, die in der extremen Rechten von Europa da sind, möchte ich auch eingehen im Laufe dessen, was ich jetzt sage. Es ist nicht so, dass die extreme Rechte antieuropäisch wäre, weil, also im Wortsinne, weil man kann nicht gegen einen Kontinent sein, das ist erstmal Unfug. Die extreme Rechte ist natürlich gegen die Europäische Union in der Form, wie sie heute vorhanden ist. Warum? Das soll, denke ich, deutlich werden und das wird auch gerade in der Krise nochmal recht deutlich. Gut. Ich möchte anfangen mit einem kurzen Blick auf Griechenland. Und zwar deswegen, weil Griechenland der Staat ist, der auf der einen Seite am härtesten von der Krise getroffen worden ist, schon jetzt, und der auf der anderen Seite aber auch dadurch inzwischen von sich reden macht, dass es dort eine extreme Rechte gibt, die wirklich, wirklich stark wird und auch sehr gewalttätig wird. Griechenland hat schon länger Rechtsaußenstrukturen. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre da eine Militärdiktatur. Das ist ja schon per se eine rechte Struktur, in dem Fall schon an der Macht gewesen. Es gab auch danach immer extrem rechte Strukturen. Es gab beispielsweise lange die Partei, deren Kürzel da rechts oben zu sehen ist, Laos. Das heißt, ausgeschrieben und übersetzt, orthodoxer Volksalarm, so heißt die Parteibezeichnung mit vollem Namen. Der Typ, der hier zu sehen ist, ist der Parteichef, Georgios Katsaferis, der eben diese Partei führt. Laos ist eine Partei, die weithin als rechtspopulistisch eingestuft worden ist, also als eine Partei, die vor allem eben nationalistisch, auch rassistisch agitiert, ohne jetzt offen neonationalsozialistisch zu werden. Das ist insofern ein bisschen verharmlosend fast, diese Bezeichnungen, als schon Laos sehr offen antisemitisch beispielsweise gewesen ist. Wenn man sich den Karatsaferis mal anschaut, den Parteichef, den man hier sieht auf diesem Foto, der hat beispielsweise kurz nach dem 11. September 2001 gefragt, wieso eigentlich bei diesem Terroranschlag, wieso da keine Juden ums Leben gekommen seien. Also er hat mal behauptet, es seien da keine ums Leben gekommen. Und warum ist das so? Also natürlich spielt er auf antisemitische Verschwörungstheorien an, nach denen eben die Terroranschläge damals ein Werk von wem auch immer gewesen seien. Er hat ein Jahr später dann gesagt, er sei ein besonders glaubwürdiger Politiker, denn er sei erstens kein Jude, zweitens kein Kommunist, drittens kein Homosexueller, so hat er das formuliert. Und das, Zitat, könnten nur wenige von sich sagen, Zitat Ende. Also gut, aber er hat zwischendurch in den Jahren danach auch mal als Verleger gewirkt, hat dort unter anderem eine Übersetzung der Protokolle der Weisen von Zion herausgebracht auf Griechisch, also einer wüsten antisemitischen Propagandaschrift, ganz fürchterliches Teil. Insofern ist es fast verharmlosend, wenn man Karatsaferis und die Partei Laos jetzt als rechtspopulistisch einstuft. Es war so, dass 2009 diese Partei schon... Nee, vor 2009, doch 2009, Entschuldigung, diese Partei schon auf über 5% der Stimmen gekommen ist in Griechenland, also schon eine ganze Menge und damit auch eben im Parlament gesessen hat. Interessanterweise ist dann, und das ist jetzt schon ein Punkt, der in Bezug auf die Krise interessant ist, interessanterweise ist dann, als es in Griechenland im Zuge des Vorgehens gegen die Krise dazu kam, auf Druck der EU übrigens, dass so eine große Einheitsregierung gebildet wurde, da wurde Laos mit in die Regierung mit reingeholt. Interessanterweise, wie gesagt, auf Druck der EU, die Griechenland praktisch dazu gezwungen hat, eine, muss sagen, extrem rechte Partei mit in die Regierung aufzunehmen. Das ist schon eigentlich ein ziemlicher Hammer gewesen, dass dadurch eben die Strömung, also die extreme Rechte eben, die Laos vertritt, ruffähig geworden ist über eine Regierungsbeteiligung, ne? Und nochmal auf Druck der EU eben. Wie es in Griechenland weitergegangen ist, wisst ihr sicherlich. Die Krise hat ganz gewaltig zugeschlagen. Es gibt eine wirklich krasse Verarmung. Die Leute haben 30% weniger Realeinkommen, als sie noch vor 3 oder 4 Jahren hatten. Selbst der Lebensmittelkonsum geht drastisch zurück. Und das nicht nur, weil die Reichen keinen Kaviar mehr kaufen. Die Krise schlägt also ganz brutal zu. Und das hat dazu geführt, dass nicht die extreme Rechte, aber Laos Stimmen verloren hat, auch wegen der Regierungsbeteiligung, dass aber dann wegen der Zuspitzung der sozialen Verhältnisse eben die Parteien an Stimmen verloren haben, die vorher die Regierung getragen haben, und dass unter anderem eine andere Partei stark geworden ist, nämlich die Partei Chrissi Avgi. Hier seht ihr sie, der Parteiname heißt auf Deutsch übersetzt Goldene Morgenröte, links oben eine Kundgebung, rechts unten eine andere Kundgebung, beides von Strukturen dieser Partei. Das ist eine Partei, die eigentlich, man muss sie schlicht und einfach neonazistisch nennen, eine andere Bezeichnung trifft bei dieser Partei nun gar nicht mehr, denke ich. Die Partei Chrissi Avgi ist auf über fast 7% der Stimmen gekommen bei den Parlamentswahlen im Juni 2010, also bei den letzten Wahlen, die Griechenland hatte, und ist mit 18 Sitzen ins Parlament eingezogen, ist also wirklich eine doch relevante politische Kraft geworden. Das ist eine Partei, die, wenn sie auf die Straße geht, sich so formiert, wie ihr es hier seht. Das ist eine Partei, deren Anführer, der hier zu sehen ist, Nikolaos Michaloliakos, der eigentlich Generalsekretär seiner Partei ist, sich aber Führer seiner Partei nennt, der sagt, Zitat, griechische Bürger brauchen keine Angst vor uns zu haben. Die einzigen, die Angst vor uns haben müssen, das sind die Verräter, Zitat Ende, also die Volksverräter, und gegen die geht er natürlich mit seiner Partei dann auch vor. Was das bedeutet, das kann man unter anderem erahnen, wenn man sieht, was diese Partei im Parlament so veranstaltet. Es gibt immer wieder mal Schlagzeilen, weil da Heil Hitler gerufen wird oder ein Hitlergruß gezeigt wird. Im vergangenen Herbst hat ein Abgeordneter der Partei Hristi Avji im Parlament angefangen, irgendwann unmotiviert Passagen aus den Protokollen der Weisen von Zion vorzulesen, die ja auf Griechisch vorlegen, seit der Katsafiris von der Laos-Partei sie herausgegeben hat. Also der wüste Antisemitismus dieser Partei ist wirklich, der liegt ganz offen zutage. Und er unterscheidet sich eigentlich in nichts mehr von dem Antisemitismus der Nazis. Das ist natürlich auch was, was auf die Krise sehr gut passt. Es ist ja so, dass der alte Nazi-Antisemitismus, wenn man so will, den auch die deutschen Nazis eben ganz stark mit forciert haben, dass das einer ist, der gerade auf solche Situationen, auf so Krisensituationen anwendbar ist. Denn er sagt ja im Prinzip, es gibt eine Krise, die Situation ist schlimm, es gibt aber Krisenprofiteure und das sind immer die, die da hinter den Kulissen die Fäden ziehen und das Geld verdienen. Und das sind, so sagt es eben dieser verschwörungstheoretische Antisemitismus immer, das sind halt die Juden, die das dicke Geld verdienen. Und wenn wir die Krise bekämpfen wollen, so sagen es solche Antisemiten, dann müssen wir halt die Juden bekämpfen, ne? Denn die zocken uns letztlich ab. Und genau mit diesem Antisemitismus macht auch Hristi Avji heute in Griechenland Politik. Es ist wirklich nichts anderes, als es die NSDAP damals in Deutschland getan hat, in dieser Hinsicht auf jeden Fall. Gut, da kann man also einen direkten Zusammenhang zu der Krise sehen. Die Partei ist relativ stark und das kommt jetzt nicht nur ihr selber zugute, sondern auch anderen Strukturen in Europa. Das hier ist ein Foto von einer Demonstration, das Nazis aus Dortmund aufgenommen haben. Und das ist so, dass, ich denke, die Symbolik bei dem Bild ist recht deutlich. Hintergrund ist der, dass es in Griechenland schon lange immer wieder einen Aufmarsch gibt. Den gibt es genau genommen seit 1997. Der Anlass war eigentlich ein völlig, Stranger, sagen wir mal so. Der Anlass war, dass 1996 es beinahe Krieg zwischen Griechenland und der Türkei gegeben hätte, weil es Streit gab um irgendwelche kleinen Inseln in der Ägäis. Die Lage zwischen Griechenland und der Türkei ist oft sehr angespannt gewesen und 1996 kam es wirklich beinahe zum Krieg, weil es da eben Streit um Mini-Inseln ging, die höchstens, wenn überhaupt, einen geostrategischen Vorteil gebracht hätten. Aber das ist nun nichts, was jetzt eigentlich im späten 20. Jahrhundert ein Kriegsgrund sein sollte zwischen Staaten in Europa. Gut, aber wie gesagt, es gab diesen Zwischenfall, der knapp beigelegt wurde und griechische Nationalisten erinnern seitdem immer wieder an den Jahrestag dieses Zwischenfalls mit der Forderung, die griechische Politik stärker in Stellung gegen die Türkei zu bringen. Also eine ganz klar antitürkische Stoßrichtung, die griechische Politik soll sich stärker gegen die Türkei durchsetzen und auch in Territorialstreitigkeiten da stärker werden. Der Marsch heißt nach einer dieser Inseln Imia-Marsch. Er findet, wie gesagt, seit 1997 jährlich statt, war eigentlich immer ein klägliches kleines Ereignis, wo griechische Neonazis auf der Straße rumgeturnt sind. Aber jetzt im Zuge der Krise ist ja Hristi Avji stark geworden und bringt da natürlich dann auch größere Massen auf die Straße. Und das ist in letzter Zeit sogar ein Event geworden, was für die extreme Rechte in ganz Europa attraktiv geworden ist. Denn, also wie Neonazi-Demonstrationen in Deutschland aussehen, wisst ihr vielleicht, sie sind unangenehm genug, aber aus Sicht der Nazis, es sind keine Tausende oder nur in ganz wenigen Fällen wirklich so viele, die da auf die Straße gehen. Und oft genug stehen die zwischen irgendwelchen Polizeiketten und Gegendemonstrationen und kommen kaum vom Fleck, ungeachtet aller Kritik am häufig zu beobachtenden Vorgehen von der Polizei. Ne? Aber aus Sicht der Nazis ist hier Deutschland nicht so der Brüller. Und sowas in Griechenland, wo dann tatsächlich mal 5000 auf der Straße sind mit wehenden Fahnen und wo man solche Bilder wie das hier aufnehmen kann, da fühlen die sich dann schon richtig groß. Und deswegen fahren einige von denen immer wieder runter zu diesem Imia-Marsch, treffen dort dann nicht nur auf griechische Neonazis, sondern auch auf Neonazis aus anderen europäischen Ländern. Es finden dann auch natürlich Gespräche statt, man lernt andere, die extreme Rechte eben aus anderen Ländern kennen. Es können teilweise auch strukturelle Absprachen getroffen werden. Man sieht also, wie die Stärke der extremen Rechten in Griechenland, gepusht in dem Fall auch durch die Krise, tatsächlich auch den europäischen Strukturen helfen kann, sagen wir mal so. Also wirklich starke Strukturen haben die Nazis da natürlich noch nicht draus gemacht, aber es ist ein Ansatz, der ihnen auf jeden Fall gut reinläuft. Abgesehen davon ist die Stärke der griechischen Neonazis natürlich eine irrsinnige Katastrophe für Migranten und Migrantinnen, die ohnehin in der letzten Zeit unter verstärkter Polizeirepression zu leiden haben. Hier ein Bild aus Athen, wo die griechische Polizei vorgeht gegen eine Gruppe von Migranten, die hier da stehen. Vielleicht, ihr kennt die Lage in Griechenland vielleicht, es ist ja so, dass Griechenland an den europäischen Außengrenzen liegt, deswegen natürlich Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge, die nach Europa rein wollen, in vielen Fällen über griechisches Territorium kommen müssen, denn ein Flug kann ja kaum jemand zahlen und schon gar nicht die Grenzkontrollen am Flughafen überwinden. Von daher gehen viele über Griechenland in die EU rein. Gleichzeitig ist es so, dass das europäische Migrationsgesetz ja vorsieht, dass eben Asylanträge immer in den Staaten bearbeitet werden müssen, wo die Migranten und Migrantinnen zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Heißt für sehr viele eben in Griechenland. Und die EU übt inzwischen auch einen sehr starken Druck auf Griechenland aus, endlich mal dieses, in Anführungszeichen, Problem mit den Flüchtlingen loszuwerden. Und das führt dazu, dass in Griechenland halt die Repressionsorgane auch wieder stärker gegen die Migranten und Migrantinnen dort vorgehen, zusätzlich zu einem Rassismus, den es natürlich in Griechenland selbst auch gibt. Ja, und dazu kommt jetzt noch, dass es seit kurzem eben, befördert auch durch die Krise in Griechenland, eine wirklich auch gewalttätige extreme Rechte gibt, die diese Verhältnisse dann noch verschärft, die nämlich durchaus auch mit Gewalt gegen Migranten, Migrantinnen vorgeht. Es ist in den letzten Monaten und Jahren da auch schon zu Morden gekommen. Da haben Nazis wirklich Migranten oder Migrantinnen halt umgebracht. Die werden durch die Straßen gejagt, die werden verfolgt, die müssen also in dem Fluchtland dann nochmal fliehen vor Nazis. Das ist eine ganz dramatische Situation. Sie ist so dramatisch, dass inzwischen selbst Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch dicke Berichte darüber verfasst haben, wie es denn in Europa, in dem Fall in Griechenland, mit der Lage von Flüchtlingen aussieht und dass die da fast pogromartig verfolgt werden von Schlägertrupps. Und das sind in dem Fall natürlich auch die Nazis. Jo. So viel mal zu Griechenland. Das ist das Land, wo der Zusammenhang zwischen der extremen Rechten und der Krise sicherlich am deutlichsten ist und im Moment wahrscheinlich auch am verheerendsten. Dass die Verhältnisse komplizierter sind, auch in Bezug auf die Krise, das kann man am Beispiel Ungarn sehen. Ungarn ist ja ein anderes Land, wo die extreme Rechte bekanntermaßen sehr stark ist. Ungarn hat aber eine Geschichte, die dieses ganze Phänomen auf eine andere Weise erklärlich macht und die auch eben auf diese andere Weise erklärlich macht, warum das Problem in Ungarn viel tiefer reicht als die aktuelle Krise. Wenn man in Ungarn, ich sage jetzt mal Anfang 2010 oder Ende 2009 durch die Straßen gelaufen ist, beispielsweise in Budapest, da konnte man, das hier ist, na, wenn es jetzt, das hier ist ein links kaputt gegangenes Foto, warum auch immer, einfach aus mitten aus Budapest, aus dem Stadtzentrum und eine Plakatsäule. Und da konnte man völlig 0815 überall in der Stadt solche Plakate sehen. Das ist recht unübersichtlich, aber wenn man sich es mal genauer anschaut, dann sieht man hier ein etwas komisches, zerteiltes Gebilde. Das hier sind die Grenzen Ungarns, also dieser kleine Fleck in der Mitte. Und das außenrum, diese anderen Flecke, das sind Gebiete, wo nach Ansicht eben bestimmter Leute eigentlich auch gesagt werden muss, dass sie auch zu Ungarn gehören. Ja, das sind also so Groß-Ungarn-Vorstellungen. Die wiederum sind in Ungarn überhaupt nicht randständig. Die Plakate hier sind gedruckt und geklebt worden von Hrethi Valasch. Das ist eine große, nicht rechtsaußen Wochenzeitschrift, sondern eine rechtskonservative Wochenzeitschrift, so würde man sie hier nennen. Also das ist kein Nazi-Kram, also man kann sich über die Begrifflichkeiten streiten, aber das stammt jetzt nicht aus der Nazi-Szene, sondern aus der für Ungarn rechtskonservativen Szene. Der Hintergrund von diesen Vorstellungen ist, dass Ungarn ja eigentlich ein Produkt des verlorenen Ersten Weltkriegs ist. Also verloren aus Sicht von Österreich-Ungarn. Am Ende des Ersten Weltkrieges, wo Österreich-Ungarn zu den Verlierern gehörte, ist Österreich-Ungarn ja das Habsburgerreich aufgeteilt worden und übrig geblieben ist unter anderem eben Ungarn. Jetzt ist es aber seitdem so, dass in den Nachbarstaaten von Ungarn es auch Minderheiten gibt, die Ungarisch sprechen. Zum Beispiel in der Südslowakei gibt es mehrere hunderttausend Menschen, die Ungarisch als Muttersprache sprechen. Ungarn sagen, dass, also so völkische Ungarn sagen, wenn die Ungarisch sprechen, dann sind sie auch wahrscheinlich von ihrer blutlichen Abstammung her Ungarn und müssen eigentlich so dem großen ungarischen Volk zugerechnet werden. Eigentlich also gehört die Südslowakei auch mehr oder weniger zu Ungarn. Entsprechend ist es mit Teilen von Rumänien und anderen Staaten gleich noch mal ein bisschen genauer. Und es ist eigentlich schon seit 1920 so. 1920 ist im Vertrag von Trianon in Paris eben die Aufteilung Österreich-Ungarns festgelegt worden und dabei eben auch die staatlichen Grenzen Ungarns eben festgelegt worden. Und diesen Vertrag zu revidieren, den Vertrag von Trianon, das wollten ungarische Nationalisten schon in den 20er Jahren. Sie haben es im Lauf der ungarischen Geschichte schon mal geschafft, nämlich zusammen mit den Nazis. Ungarn war schon sehr früh faschistisch, schon Anfang der 20er Jahre ein faschistischer Staat, hat dann ab 33 recht eng mit den Nazis kollaboriert und konnte dann ab 1938 schrittweise einige von diesen Gebieten wieder dazu bekommen. Die Nazis sind zum Beispiel in die Tschechoslowakei eingefallen, bekanntermaßen, und in dem Zuge durfte Ungarn dann die Südslowakei annektieren. Hier ist eine Karte. Da oben dieses Gebiet, das ist die Südslowakei, die Ungarn 1938 von den Nazis zugesprochen gekriegt hat. Die anderen Gebiete hier, das sind weitere Gebiete, in denen ungarischsprachige Minderheiten leben, die im Laufe der nächsten 2-3 Jahre zu Ungarn zugeschlagen worden sind. Also so ein Expansionsprogramm praktisch, das Ungarn schon mal im Bündnis mit Deutschland eben, wenn man so will, aus Sicht der ungarischen Nationalisten erfolgreich absolviert hat. Es kam das Kriegsende und Ungarn ist in den alten Grenzen wiederhergestellt worden, aber es ist heute ganz ungebrochen so, dass diese Großungarn-Vorstellungen durchaus verbreitet sind und das nicht nur in der extremen Rechten, sondern in großen Teilen der ungarischen Bevölkerung. Denn die Idee, dass also alle, die Ungarisch sprechen, eigentlich auch Blutsungarn seien von der Abstammung her und eigentlich zu dem ungarischen Volk einverleibt werden müssen und dass es da eine große Grenze um diese alle drumherum geben müsse. Das ist eine Vorstellung, die tatsächlich sehr verbreitet ist in Ungarn. Viel verbreiteter, als sie hier ist. Das hier ist, sieht ein bisschen komisch aus, ich denke immer an einen Fisch, ich weiß auch nicht warum, aber das ist eigentlich diese Größtungarn-Vorstellung, die Jobbik vertritt. Dazu gleich noch ein bisschen. Hier ist sie aufgelöst, ihr seht da in der Mitte auch die eigentlichen ungarischen Grenzen. In dieser Größtungarn-Vorstellung gehört die gesamte Slowakei dazu, also die Hälfte Rumäniens oder so ähnlich und ein großer Teil auch noch Kroatiens und Serbiens. Im Westen wollen die sogar noch ein Stück Österreich dazu haben, also die sind richtig größenwahnsinnig. Naja, das sind diese Größtungarn-Vorstellungen, die es heute noch gibt. Die sind, wie gesagt, verbreitet. Auf der Basis dieser völkischen Ungarntum-Ideologie ist vor 3 Jahren inzwischen die Fidesz-Partei mit einer absoluten Mehrheit im Parlament an die Macht gewählt worden. Hier ist Viktor Orbán, der Regierungschef in Ungarn, der Ministerpräsident. Ungarn macht ja immer wieder Schlagzeilen wegen seiner Politik. Es ist so, dass auf der Basis dieses völkischen Denkens, dieser völkischen Politik, die auch diese Großungarn-Vorstellungen hat, da auch alle möglichen anderen Politikvorstellungen herrschend geworden sind, die dann also nicht mehr unbedingt demokratisch sind, die auf jeden Fall autoritär sind, die auf jeden Fall auf einen starken Staat zielen, auf eine schwache Opposition, die auch übrigens in weiten Teilen antisemitische Züge haben. Denn dieses völkische Denken, dass es eben auf die Abstammung ankommt, auf das Blut, was man in den Adern hat, das ist eines, was immer auch antisemitisch ist, weil da wird das Judentum nicht als Religion, sondern als eigenes Volk begriffen, mit eigenem Blut, sodass sich mit dem anderen Volk halt nicht so verträgt. Naja, und so ist es eben auch in Ungarn. Und da kommt diese autoritäre, antidemokratische Politik auch von Viktor Orbán und der Fidesz-Partei her, die in Ungarn gerade eben betrieben wird. Das Mediengesetz hat vor inzwischen über einem Jahr wirklich breite Schlagzeilen gemacht. Es hat trotz einiger Abschwächungen immer noch Einschränkungen für die Medien mit sich gebracht und es ist eine Politik, die nun doch deutlich jenseits dessen liegt, was sonst in der Europäischen Union an konservativen Durchschnitt vorhanden ist. Das ist eine Sache, die deswegen wichtig ist, weil es in Ungarn auch noch was jenseits dessen gibt, nämlich eine extreme Rechte. Die Fidesz-Partei ist eine Partei, die sich offiziell als konservativ einstuft, die man eigentlich auch im Großen und Ganzen noch als rechtskonservativ vielleicht einstufen kann, mit allerdings deutlich autoritären Zügen, das ist völlig klar, und mit einer krass völkischen Komponente. Das Ganze gibt es aber auch noch in einer viel extremeren Form, nämlich bei Jobbik. Hier die beiden Führungsfiguren von Jobbik, rechts Gabor Wonna, der Vorsitzende der Partei, links Krisztina Morvai, das ist eine Europaparlamentsabgeordnete, die in Ungarn sehr prominent ist, auch von ihrem Auftreten, von ihrem Outfit her, sie war Professorin, ist sie schon eine, die den gängigen Klischees über die extreme Rechte widerspricht. Also man kann sie nicht als einen Straßennazi abtun, das ist sie schlicht und einfach nicht. Jobbik, also diese Partei, die inzwischen auch recht stark ist, die bei den Europaparlamentswahlen 2009 fast 15% der Stimmen gekriegt hat und bei den Parlamentswahlen immer noch über 12% der Stimmen. Also das bedeutet, jeder Siebte ungefähr, jede Siebte hat in Ungarn für Jobbik gestimmt. Das ist eine Partei, die man eigentlich hier auch auf eine Stufe stellen muss, sagen wir mal mit der NPD von ihrer praktischen Politik her. Jobbik würde das wahrscheinlich so abstreiten, denn also schon aus Prestigegründen, aber die politische Analyse gibt eigentlich nichts anderes her, als da eine klare Linie zu ziehen zwischen diesen beiden Parteien. Ganz ins Auge fallend ist zum Beispiel der Antisemitismus von Jobbik, der ist wirklich krass. Hier Gabor Wonna übrigens im Parlament, da treten diese Abgeordneten inzwischen auf. Jobbik ist vor allem bekannt geworden für ein solches Auftreten. Hier ist eine Parteimiliz. Es gab in Ungarn über eine Weile die sogenannte Ungarische Garde, so hießen die. Das war eine Formation, von der viele gesagt haben, das ist ja fast schon so etwas SA-mäßiges. Die sind also paramilitärisch aufgetreten, haben auch paramilitärisch agiert, zum Beispiel in Wohnvierteln von der ungarischen Roma-Minderheit sind sie aufgetreten und das in einer Zeit, als es zu einer ganzen Reihe von Morden an ungarischen Roma gekommen ist. Also ein sehr militaristisches Auftreten, was Jobbik hier an den Tag legt. Die ungarische Garde ist inzwischen offiziell verboten, aber das spielt keine Rolle mehr, denn diese Parteimilizen, die funktionieren auch so. Die stellen sich informell mehr oder weniger immer wieder zusammen. Es gibt gelegentlich auch Strukturen, die das Ganze am Laufen halten, aber das hat schon so eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Dafür ist Jobbik inzwischen recht berüchtigt geworden und vor allem berüchtigt eben auch für das Vorgehen gegen Roma. Hier eine Szene aus einem kleinen Dorf in Ungarn, wo eine Roma-Minderheit lebt. Und so könnt ihr euch da den Alltag vorstellen. Es gibt da Kinder, die da in dem Fall hier links hinten auf der Straße rumlaufen. Und dann gibt es eben diese Bürgerwehren, die sehr häufig von Jobbik-Mitgliedern oder Anhängern gestellt werden und die dann da eben auftreten in dieser Form, wie ihr es hier seht, mit dem Anspruch, eben in den jeweiligen Dörfern für Ordnung zu suchen und eben die Roma, die da als angebliche Kriminelle stigmatisiert werden, eben zur Ordnung zu bringen. Das ist so die Lage. Man kann hier sagen, dass die Krise hier auf ein Land getroffen ist, wo die extreme Rechte auf der einen Seite schon stark war. 2009 hat Jobbik hier ja fast 15% bei der Europawahl gekriegt, also schon richtig viel. Dass auf der anderen Seite die Krise das aber in gewisser Hinsicht auch zu stabilisieren scheint. Denn auch in Ungarn ist natürlich die Krise zu spüren. Und auch in Ungarn, wo dieser Antisemitismus wirklich unglaublich stark ist, auch da ist die Krisenentwicklung eine, die eben bestimmten Formen von Antisemitismus, wie eben dem vorhin beschriebenen, durchaus zugutekommen. Also wer die Ansicht vertritt, dass angeblich irgendwelche Juden hinter den Kulissen das Geld abzocken und plötzlich kommt die Krise und große Teile der Bevölkerung verarmen, wird natürlich dann da versuchen können, eben das Wasser auf seine Mühlen zu leiten. Und tatsächlich gelingt das auch in Ungarn teilweise zumindest. Auf der anderen Seite zeigt aber gerade das Beispiel Ungarn, dass genau dieser Mechanismus dann funktioniert, wenn sowieso schon Antisemitismus stark ist, wenn auch dieses völkische Denken stark ist. Da, wo dieses völkische Denken stark ist, hat dieser völkische Antisemitismus auch eine Möglichkeit anzudocken. Da wiederum, wo dieses völkische Denken nicht so stark ist, da gibt es Gegenbeispiele, könnte man wahrscheinlich Großbritannien nennen, da hat es eben dieser völkische Antisemitismus auch schwieriger. Gut. Ich möchte jetzt noch auf eine ganz andere Dimension der Krise kommen, am Beispiel von drei verschiedenen Ländern. Eines davon ist Belgien. In Belgien gibt es folgende Lage, dass es in dem Land eigentlich drei große Sprachgebiete gibt. Ganz im Osten, seht ihr hier blau eingezeichnet, ist ein kleines Gebiet, wo eine deutschsprachige Minderheit lebt. Große Gebiete, oder also die Hauptgebiete sind aber der niederländischsprachige Norden, nämlich Flandern, und der französischsprachige Süden, nämlich die Wallonie. Das ist insofern wichtig, als in Belgien die politische Landschaft nach diesen beiden Sprachgebieten aufgeteilt ist. Es gibt politische Strukturen im Norden, in Flandern also. Es gibt aber auch politische Strukturen im Süden, in der Wallonie. Und die sind im Prinzip erstmal durchaus unabhängig voneinander und auch sehr unterschiedlich, zumindest teilweise sehr unterschiedlich. Bei diesen Strukturen ist es so, dass es vor allem in Flandern welche gibt, die für die extreme Rechte eine Bedeutung haben, auch über Belgien hinaus übrigens. Das sind die Strukturen um den Vlaams Belang herum. Vlaams Belang ist der Name einer Partei, die repräsentiert wird unter anderem von Philip de Winter, hier rechts oben zu sehen. Philip de Winter ist wohl die bekannteste Führungsfigur dieser Partei. Er ist nicht Parteivorsitzender, aber eigentlich der maßgebliche Kopf. Aus Antwerpen kommt er. Links unten übrigens Philip de Winter gemeinsam mit Markus Beisicht von Pro-NRW. Die haben eine recht enge Kooperation. Insofern ist der Vlaams Belang auch für Deutschland von besonderer Bedeutung. Der Vlaams Belang ist eine Partei, die erstmal einen Separatismus vertritt. Einen Separatismus vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eigentlich seit den 60er, 70er Jahren der Norden von Belgien, nämlich Flandern, reicher ist als der Süden. Früher war es mal andersrum im 19. Jahrhundert, da war Flandern total verarmt, aber heute ist es eben so, wie es heute ist, nämlich Flandern ist reich, unter anderem wegen den Häfen und der Industrie, die sich darum ansiedelt, während die alte Schwerindustrie im Süden völlig am Ende ist. Also da ist nichts mehr praktisch. Im reicheren Norden hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte so eine Art Wohlstandschauvinismus herausgebildet. Also es gibt da eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, uns geht's ganz okay, der Süden ist halt arm und der Süden, es gibt ja noch den belgischen Zentralstaat und der tut das, was jeder Zentralstaat tut. Er leitet nämlich Mittel aus den reicheren Landesteilen in die ärmeren weiter, so wie es in Deutschland auch ist. Da gibt es halt auch Bayern und Bayern muss auch immer zahlen an beispielsweise Berlin und die Bayern regen sich immer auf, dass sie an Berlin zahlen müssen. Genauso ist es eben in Belgien. Da regen sich die Flamen in Flandern auf, dass sie an die Wallonie zahlen müssen. Nur, während es keinen ernstzunehmenden bayerischen Separatismus gibt, gibt es einen sehr ernstzunehmenden flämischen Separatismus. Also es gibt da Kräfte, die sagen, es reicht jetzt, wir zahlen ständig so viel Geld an den Süden, wir wollen raus aus Belgien, wir wollen unseren eigenen Staat haben, dann sind wir viel reicher, dann geht es uns besser. Und genau dieser Separatismus, dieser auf Wohlstandschauvinismus basierende Separatismus, der ist es, der lange den Vlaams Belang getragen hat. Der Vlaams Belang ist eine Partei, die ganz klar rassistisch ist. Hier eine angebliche Karikatur, also da lachen die drüber, wenn die das sehen, aber ich denke, der Rassismus hier spricht wirklich deutlich aus dieser Karikatur. Die sagen halt, da kommen ständig die Migranten, Migrantinnen aus irgendwo zu uns und wir müssen sie da hegen und pflegen und ihnen dienen praktisch. Neben dem Rassismus hat der Vlaams Belang auch eine klare Orientierung gegen den Islam. Das ist das große Agitationsthema für die heute. Eben das Vorgehen gegen den Islam, gegen den Bau von Moscheen. Hier links Philip de Winter zu sehen auf einer Veranstaltung in Köln, zusammen übrigens mit Heinz-Christian Strache von der FPÖ, zu der gleich noch ein bisschen was. Und in Kooperation mit Pro Köln, Pro NRW. Ja, und ein weiteres Thema ist Null Toleranz gegenüber Kriminalität. Links unten ein Plakat die Kriminalität hart anpacken, Vlaams Belang, und rechts oben Null Toleranz gegenüber der Kriminalität, wobei dann immer gesagt wird, ja, Kriminalität, das ist ja natürlich Ausländerkriminalität, das sind immer die Migranten und Migrantinnen, die uns überfallen, und deswegen müssen wir halt auch gegen die Migranten und Migrantinnen vorgehen. So formuliert es der Vlaams Belang sinngemäß. Das heißt also, dieses Vorgehen gegen Kriminalität ist auch ein rassistisch motiviertes, genauso wie es eben bei dem Vorgehen gegen den Islam ist. Das ist so die Linie, die der Vlaams Belang fährt, eine autoritäre Politik, die durch und durch rassistisch ist, die dazu das Thema Islam nutzten, das Thema Kriminalitätsbekämpfung, und die gleichzeitig auf einen Separatismus abzielt, der eben Flandern aus Belgien lösen will. Interessant ist ein Punkt, denn der Vlaams Belang sagt von sich ganz ausdrücklich das, was ich vorhin schon am Rande erwähnt habe. Er sei nämlich nicht gegen Europa. Er sei nur dafür, dass Europa halt anders strukturiert werde. Und zwar nach einem Prinzip, das er für sich selber so formuliert: Volk wordt staat, also Volk werde Staat. Gemeint ist ein Volk, so im Sinne von einer blutlichen Abstammungsgemeinschaft. So ein Volk soll einen Staat bilden. Sprich, ein Staat wie Belgien, wo aus Sicht des Vlaams Belang einmal das flämische Volk lebt und dann im Süden die Wallonie, das sind Franzosen eigentlich aus Sicht des Vlaams Belang, die sprechen Französisch, die benehmen sich Französisch, so denken es die jedenfalls beim Vlaams Belang, also das Teil des französischen Volkes. Und der Vlaams Belang würde jetzt sagen, dass da zwei verschiedene Völker und mit den deutschsprachigen im Osten noch ein drittes in einen Staat gepfercht werden. Das darf so nicht sein. Deswegen muss man diesen Staat sprengen, um eben jedem Volk einen eigenen Staat zu geben. Heißt eben, das flämische Volk will seinen eigenen Staat, das wallonische Volk soll auch seinen eigenen Staat kriegen oder, wenn es will, sich an Frankreich anschließen, das ist dann egal. Und auf der anderen Seite sagt der Vlaams Belang, es macht schon Sinn, Europa zusammenzuschließen. Das macht durchaus Sinn, denn ansonsten hätte Europa oder hätten die europäischen Staaten in der Weltpolitik nichts mehr zu sagen. Schlagwort China. Gegen China kommt man sonst gar nicht mehr an, wenn man sich nicht zusammenschließt. Aber der Vlaams Belang sagt, dieses Europa darf nicht sowas wie Belgien im Großen werden, dass nämlich praktisch in einem neuen Staat wieder einzelne Völker zusammengeschlossen werden. Das soll so ein lockeres föderales Bündnis sein, in dem aber jeweils so Staaten dann vorhanden sind, die auf völkischer Basis eben gegründet werden, so wie eben ein flämischer Staat. Das wäre die Europavorstellung des Vlaams Belang. Die wird gleich nochmal auftauchen. Dieser Gedanke übrigens gerät durch die Krise jetzt ganz stark in die Offensive. Denn die Krise trifft natürlich auch Belgien, wie sie alle Staaten in Europa in der einen oder anderen Weise trifft. Vielleicht mit Ausnahme von Deutschland, das noch von der Krise sogar profitiert. Möglicherweise noch Österreich und die Niederlande, aber auch die werden inzwischen schon getroffen. Belgien wird auf jeden Fall davon getroffen, und das führt natürlich dazu, dass so Verteilungskämpfe, wie sie schon vorher da waren, zwischen Flandern, also dem etwas wohlhabenderen Norden, und dem ärmeren Süden, dass auch da die Verteilungskämpfe jetzt mit härteren Bandagen geführt werden. Denn in Flandern sagen diejenigen, die sowieso schon immer aus Belgien raus wollten, weil sie keine Lust hatten, über die staatliche Umverteilung Geld an den Süden zu geben, die sagen jetzt kommt auch noch die Krise, ne, und jetzt wird das nochmal härter und jetzt wollen wir erst recht raus aus Belgien, um eben nicht weiter den Süden finanzieren zu müssen. Das bedeutet, diese Form von Separatismus wird durch die Krise nochmal geschürt. Wenn man sich Wahlergebnisse anschaut, dann wird die Lage in Belgien dadurch verkompliziert, dass es inzwischen eine Partei gibt, eine neue Partei, die den Separatismus auch ganz offensiv vertritt und die dadurch dem Vlaams Belang etwas Stimmen abnimmt. Aber der Vlaams Belang hat eigentlich ein Niveau von in Flandern allein gut 20% der Stimmen, also ein Fünftel der Bevölkerung in Flandern, die eben den Positionen des Vlaams Belang durchweg zustimmt. Hier, das macht auch ein bisschen die Besonderheit deutlich, ein Auftritt des Parteivorsitzenden des Vlaams Belang vor einer Kamera. Das ist Bruno Falkeniers, und Bruno Falkeniers ist nicht so jemand wie Markus Beisicht zum Beispiel von ProNRW, der in Leverkusen eine klägliche Anwaltskanzlei betreibt, oder andere Gestalten aus der extremen Rechten in Deutschland. Bruno Falkeniers ist jemand, der kommt aus der Wirtschaft im Antwerpener Hafen, und der hatte da eine führende Position in einem der größten Unternehmen inne. Der Antwerpener Hafen ist ein gewaltiges Wirtschaftsunternehmen, ist der zweitgrößte in Europa überhaupt. Da ist der Hamburger Hafen nichts dagegen. Und da hatte Bruno Falkeniers eine ganz fette Stellung inne. Das bedeutet, Bruno Falkeniers ist jemand, der kommt wirklich aus dem Inneren der belgischen Bourgeoisie, des belgischen Establishments. Was so in Deutschland kaum vorstellbar wäre, dass so jemand in einer Partei der extremen Rechten eine führende Stellung innehat. Aber in Flandern geht das. Das zeigt auch nochmal, wie stark der Vlaamsbelang schon vor der Krise in Flandern war. Ich übergehe jetzt mal aus Zeitgründen Gestalten wie Bart De Bie, einen gewalttätig gewordenen, inzwischen muss man sagen, ehemaligen Polizisten, der für den Vlaamsbelang tätig war, oder hier diesen Holocaustleugner Roland Raas, der auch im Vlaamsbelang aktiv ist. Das kürze ich jetzt aus Zeitgründen mal. Es gibt einen Punkt, der von der politischen Struktur noch interessant ist. Das ist nämlich die Geschichte des Vlaamsbelang. Der Vlaamsbelang ist in seiner heutigen Form entstanden, eigentlich, sagen wir mal, ist ein Produkt der späten 70er Jahre. Aber die Tradition des Vlaamsbelang geht deutlich weiter zurück. Sie ist eigentlich so alt wie der flämische Separatismus insgesamt. Sie geht also zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert, in eine Zeit, wo Leute wie August Borms links oben auf dem Foto aktiv waren, die damals schon aus anderen Gründen, als es heute der Fall ist, für ein eigenstaatliches Flandern gekämpft haben, die interessanterweise im Ersten Weltkrieg von den Deutschen unterstützt worden sind, weil die Deutschen gesagt haben, okay, so ein Vasallenstaat Flandern, das passt uns in die Kriegszielplanungen rein. Es kam dann zur Kriegsniederlage auch der Flamen, wenn man so will. Dann kam es zu den 30er Jahren und zum Zweiten Weltkrieg. Auch da wurde Belgien wieder von den Deutschen überfallen. Die Flamen haben zu einem nicht unerheblichen Teil mit den Deutschen kollaboriert. Oben ein Plakat, das für die Waffen-SS geworben hat, für eine flämische Einheit, die nicht schlecht frequentiert war, muss man so sagen. Unten ein Foto von einer Partei, auch von NS-Kollaborateuren. Auch der Zweite Weltkrieg ging für die Deutschen und für ihre Kollaborateure verloren. Und der hier links auf dem Foto, August Borms, der auch im Zweiten Weltkrieg wieder kollaboriert hat, ist eben nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr eingesperrt, sondern hingerichtet worden. Rechts das Plakat ist ein Plakat von einer Gedenkveranstaltung der extremen Rechten in Flandern, die genau an die Hinrichtung dieses alten NS-Kollaborateurs erinnert. Und wenn man mal beim Vlaamsbelang hinschaut, wenn man sich die Publikationen dieser Partei anschaut, dann findet man immer wieder Aussagen wie folgende. Zitat. Zitat. Tausende von Flamen kämpften an der Ostfront gegen die UdSSR. Staff de Klerk, das ist der Mensch an dem Rednerpult hier unten, eben der Führer dieser NS-Kollaborateurspartei, ist einer der historischen Anführer der flämischen nationalen Bewegung. Unsere Partei, der Vlaamsbelang, ist ihr Nachfolger. Zitat Ende. Also ein ganz klarer Bezug auf die alte NS-Kollaboration, in deren Tradition sich der Vlaamsbelang heute sieht. Gut. Diese Strukturen, ich übergehe, denke ich, aus Zeitgründen gerade mal die Niederlande. Wir können gerne nachher noch drauf eingehen, auch wenn der hier immer interessant ist. Vielleicht doch noch kurz zwei Sätze dazu. Also Geert Wilders, ihr kennt ihn sicherlich. Er ist bekannt dafür, dass er sich als den großen europäischen Anführer gegen den Islam versteht, also eine wüst anti-islamische Politik macht, damit leider sehr erfolgreich gewesen ist. Also eine Politik, die eigentlich ganz ähnlich ist wie diejenige des Vlaamsbelang, wenn man so will. Geert Wilders ist aber einer, der taktisch gelernt hat, hier eine Karikatur, die sein Vorgehen gegen den Islam aufs Korn nimmt. Geert Wilders ist einer, der, wenn man so will, gelernt hat aus den daraus, dass der Vlaamsbelang eben es noch nicht in der Regierung geschafft hat. Geert Wilders baut seine Partei auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf. Sie ist nämlich so, dass es ein Parteimitglied gibt, das heißt Geert Wilders, und das war es dann auch. Das hat den Vorteil, dass die Führungsfrage in der Partei geklärt ist. Es ist nämlich immer Geert Wilders, der Vorsitzende dieser Partei ist. In den Niederlanden ist das parteirechtlich tatsächlich möglich. Es ist so, dass der Parteivorsitzende dann auch die Kandidaten und Kandidatinnen ernennt, die kandidieren dürfen für die Partei bei irgendwelchen Wahlen. Aber ihm kann letztlich nichts aus den Fingern gleiten. Der Hintergrund ist schlicht und einfach der, dass Gerd Wilders genau weiß, wenn in seine Partei irgendwelche Nazis reingehen oder alte NS-Kollaborateure oder solche unappetitlichen Gestalten, dann gilt er auf europäischer Ebene sofort als nicht koalitionsfähig. Und genau dieses Manko hat Gerd Wilders sich eben mal gedacht, dieses Manko will er nie haben. Er will immer für alle koalitionsfähig sein. Und deswegen sorgt er dafür, dass er eben mit diesen ganzen NS-Kollaborateuren und ihren Nachkommen und Nazis und sowas nichts strukturell zu tun hat. Dass er also seine Kandidaten und Kandidatinnen wirklich handverlesen kann und genau schauen kann, haben die irgendwelche Beziehungen in die extreme Rechte, die nachweisbar sind oder nicht. Und damit ist Gerd Wilders auch eine Weile sehr erfolgreich gewesen. Übrigens ein kleiner Aspekt noch. Gerd Wilders hat mal gesagt, eigentlich hätte er auch nichts gegen eine Großniederlande. Es gibt nun, das ist eigentlich weithin unbekannt, auch so Großniederlande-Konzepte, die basieren auf der Idee, dass in den Niederlanden niederländisch gesprochen wird, dass aber auch in Flandern eigentlich niederländisch gesprochen wird, so eine Art Dialekt. Und auf der Idee, dass halt, wenn die Leute in Flandern niederländisch sprechen, dass sie dann halt Teile des niederländischen Volks sind und dass man sie eigentlich auch einfach eingemeinden kann. Kleine Teile Frankreichs, Nordfrankreichs kommen dann noch dazu. Und darauf basierend gibt es eben ein Konzept der Großniederlande. Und auch da sieht man wieder, wie dieses völkische Konzept der extremen Rechten plötzlich zum Durchbruch kommt. Und auch das ist eines, das Gerd Wilders interessanterweise mal befürwortet hat. Er hat gesagt, er hätte nichts gegen so eine Großniederlande. Also wenn er mal Regierungschef wird, dann würde er durchaus auch so ein vergrößertes Reich eben regieren wollen. Gut, aber jetzt nochmal zurück zu diesen Strukturen der alten NS-Kollaborateure, von denen Gerd Wilders eben lange versucht hat, Abstand zu halten. Es gibt im Moment Tendenzen, dass er das sein lässt. Das ist noch eine sehr interessante Frage. Wenn ihr wollt, können wir in der Diskussion nachher noch drauf eingehen. Es gibt in Österreich bekanntermaßen eine Partei, die FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs, die mit Plakaten wirbt für sich wie Daham statt Islam oder Abendland in Christenhand. Also auch eine anti-islamische Politik, die von der FPÖ geführt wird. Die FPÖ ist eine Partei, die sich in Österreich rekrutiert aus dem sogenannten dritten Lager. Es gibt in Österreich historisch gesehen drei große Milieus. Ein Milieu ist das der eigentlich ursprünglich Kaisertreuen aus dem Habsburgerreich, die damals alle ganz eng mit der katholischen Kirche verbandelt waren. Das ist ein Milieu, das heute noch mit der katholischen Kirche ganz eng verbandelt ist, weniger mit dem Kaiserhaus, das kommt heute nicht mehr so gut. Aber das ist im Prinzip das Milieu der ÖVP. Dann gibt es ein zweites Milieu, das ist das klassisch sozialdemokratische Milieu, heute durch die SPÖ eben gebündelt. Und dann gibt es ein klassisches drittes Milieu, drittes Lager ist dann der Ausdruck, der in Österreich dafür verwendet wird. Das sind eigentlich, wenn man so will, die Deutschnationalen. Das sind diejenigen, die immer gesagt haben, Österreicher, das sind eigentlich Menschen, die einen deutschen Dialekt sprechen, die eigentlich auch Deutsche sind, also Teil des deutschen Volkes und eigentlich sich an Deutschland anschließen müssen. Diese Strömung gab es in Österreich schon seit dem 19. Jahrhundert, damals noch im Habsburgerreich, und sie ist in den 30er Jahren recht stark geworden und eigentlich hat sie 1938 einen großen Erfolg aus ihrer Sicht erzielt, nämlich den Anschluss Österreichs an Deutschland. Das war ein Erfolg dieser deutschnationalen Bewegung. Hier zwei Plakate aus der Zeit eben des Anschlusses Österreich an NS-Deutschland. Diese Leute sind 1945 natürlich auch entmachtet worden, aber sie haben nicht aufgehört zu existieren. Sie haben in den 50er Jahren Organisationen gebildet, sie haben 1956 die FPÖ gebildet, also auch eine Partei, die aus der Tradition von NS-Kollaborateuren kommt, genauso wie der Vlaams Belang, auf so einer völkischen Basis andockt und die dann erst wieder stark geworden ist, vor allem in den 90er und den ersten Jahren dieses Jahrtausends, unter der Führung des hier links oben zu sehenden, inzwischen per Autounfall verstorbenen Politikers Jörg Haider. Rechts unten auf dem Foto zu sehen Andreas Mölzer, der hat sich nicht totgefahren, der macht heute noch im Europaparlament Politik, ist einer der führenden Köpfe dieser Partei, ohne jeden Zweifel. Die FPÖ, wie gesagt, eine Partei, die auch auf so einer völkischen Basis andockt, die auf der Tradition von NS-Kollaborateuren basiert, die auch eine ganz große Nähe an Deutschland hat. Andreas Mölzer zum Beispiel, der führende Kopf hier rechts unten zu sehen, der hat mal gesagt, dass eigentlich, wenn man so will, Nazi-Deutschland versucht habe, Zitat, den Kontinent zu einigen, Zitat Ende. Also auch so eine europäische Einigung zu schaffen. Aber das ist aus seiner Sicht durchaus ernst gemeint, denn wenn man sich anschaut, die Nazis haben ja Österreich und Deutschland zusammengeschlossen, also praktisch aus völkischer Sicht eben zwei Staaten zusammengeschlossen, die beide völkisch gesehen deutsch sind, seien, so haben es die Nazis jedenfalls gesehen. Und Andreas Mölzer, der solche völkischen Vorstellungen vertritt, sagt, das ist schon konsequent, dass da Österreich und Deutschland zusammengeschlossen worden sind. Warum soll man das für die Zukunft ausschließen? Und da sieht man auch, wie diese Europavorstellungen wieder zum Vorschein kommen. Ansonsten macht die FPÖ eine Politik, die dem des Vlaamsbelang sehr ähnlich ist. Deswegen habe ich die beim Vlaamsbelang etwas genauer beschrieben. Hier noch der heute führende Kopf der Partei, nämlich Heinz-Christian Strache, links unten bei einem etwas merkwürdigen Gruß. Gab es eine ganz originelle Geschichte, denn eine österreichische Tageszeitung hat dieses Bild aufgetrieben und dann getitelt Strache, ein Nazi-Gruß. Der Hintergrund war, dass die gesagt haben, war das nicht der Kühnengruß, den deutsche Nazis mal hatten in den 90er Jahren? Es ist tatsächlich auch so, dass Strache sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in der deutschen Nazi-Szene rumgetrieben hat, gelegentlich zumindest. Und es ist durchaus denkbar, dass er da diesen kühnen Gruß aufgeschnappt hat. Dann sind die hingegangen, haben gesagt, ja, hör mal, Heinz-Christian, ist das etwa der kühnen Gruß? Und dann hat er gesagt, nein, natürlich nicht, ich bin ja kein Nazi, ich bin ja ein FPÖler. Das ist schlicht und einfach ein alter Gruß der Südtiroler Freiheitskämpfer. Die kommen gleich noch, diese Südtiroler Separatisten. Die Tageszeitung Österreich ist dann zu irgendwelchen von diesen sogenannten Südtiroler Freiheitskämpfern hingegangen und hat gefragt, Leute, habt ihr euch früher mit diesem Gruß gegrüßt? Und die haben gesagt, nee, das haben wir nie getan. Es gibt keinen solchen Gruß der Südtiroler Freiheitskämpfer. Dann ist die Tageszeitung Österreich nochmal zu Strache hin und hat gefragt, also Heinz-Christian, das ist kein Gruß der Südtiroler Freiheitskämpfe, was ist es dann? Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe es zu, ich habe damals 3 Bier bestellt. So hat er sich da rausgeredet. Ja, aber das ist schon so ein bisschen das Milieu, aus dem Strache kommt. Und rechts oben ist, das ist auch eine andere bittere Geschichte, wenn ihr wollt, können wir nachher nochmal detaillierter drauf eingehen. Das ist, als Heinz-Christian Strache vor, ich glaube, 1,5 Jahren inzwischen Israel besucht hat und auch in Yad Vashem war. Und in Yad Vashem muss man aus nur nachvollziehbaren Gründen eben eine Kopfbedeckung tragen. Das ist gut so und Heinz-Christian Strache ist da mit einer Kopfbedeckung reingegangen, allerdings mit der Kappe seiner Schülerverbindung. Ist keine Studenten, sondern Schülerverbindung, aber kommt auf selber hinaus. Und wer die Tradition der österreichischen Studenten- und Schülerverbindungen kennt, weiß, das ist eine durchweg antisemitische Tradition, dass also Strache mit dieser Kappe in Yad Vashem aufgetaucht ist, ist eine Provokation sondergleichen und macht auch recht deutlich, welche antisemitischen Vorstellungen in diesen Kreisen auch heute noch vorhanden sind. Gut. Auch für Österreich kann man sagen, dass der FPÖ die Krise durchaus nicht schlecht reinläuft. Das liegt auch daran, dass die Krise, die Euro-Krise, natürlich die Bedenken gegenüber dieser Währung auch in der breiten Bevölkerung durchaus stärkt. Aus, wie ich denken würde, rational nachvollziehbaren Gründen. Weniger rational nachvollziehbar ist, dass doch ein spürbarer Teil der Bevölkerung meint, man müsse eben die Bedenken an der gegenüber der Krise oder der Währung dadurch zum Ausdruck bringen, dass man sich hinter die FPÖ stellt. Also eine Partei, die auch einen Antisemitismus vertritt, wenn sie das auch offiziell immer wieder abstreitet, die aber durchaus auch nicht zuletzt über diese antisemitischen Denkfiguren von der Krise profitieren kann. Gut. Und ein drittes Land, wo es eine Politik in dieser Richtung auch gibt, das ist Italien. Und ich möchte jetzt kurz was zu Italien sagen. Und am Ende dieses Abschnitts, denke ich, soll deutlich werden, was das, also welche Folgen die Krise bei dieser Politik auch für die großen europäischen Strukturen hat. Über Italien könnte man eine Menge sagen. Ich werde jetzt aus Zeitgründen einiges kürzen. Es gibt in Italien eine leider sehr lebendige neonazistische Jugendkultur. Hier die Casa Pound, ein Jugendzentrum in Rom, an recht zentraler Stelle in der Stadt. Das Pound ist ein Dichter gewesen, der aus den USA nach Italien gegangen ist in den 20er Jahren, weil er so begeistert von Mussolini war. Er war ein großer Mussolini-Fan und hat Gedichte geschrieben. Recht komisches Zeug, aber das ist für italienische Faschisten heute wieder ein positiver Bezugspunkt. Hier der Anführer dieser Casa Pound-Bewegung, rechts ein Cover seiner Rechtsrock-Band. Das ist also das Milieu, aus dem der führende Kopf dieser Casa Pound-Bewegung kommt, schlicht und einfach Neonazi-Rock, Rockmusik. Das ist eine recht starke Bewegung. Auch deswegen übrigens recht stark, weil der bisherige Bürgermeister von Rom, auch wenn er möglicherweise jetzt abgewählt wird. Ich bin gerade nicht ganz auf dem Laufenden über den genauen Wahltermin. Gianni Alemanno ist hier links zu sehen, rechts bei einem Treffen mit dem Papst zu sehen. Das ist jemand, wie gesagt, Bürgermeister von Rom, der aus einer Partei stammt namens Alleanza Nazionale. Das ist eine offiziell ex-faschistische Partei, die ganz einfach auf historisch-faschistische Wurzeln zurückgeht, die sich aber in den 90er Jahren zumindest offiziell vom Faschismus gelöst hat. Es wird zumindest bei Teilen der Partei sehr stark angezweifelt, ob diese Lösung tatsächlich eine Lösung vom Faschismus gewesen ist oder ob es nicht eine verbale Loslösung gewesen ist. Viele sagen, bei Alemanno, so eng wie der heute noch mit Faschisten zu tun hat, ist es eine verbale Loslösung gewesen. Wie auch immer, maßgeblich betrieben hat sie Gianfranco Fini, hier rechts unten zu sehen, der in der italienischen Politik heute immer noch eine Rolle spielt. Links oben ist er zu sehen, ganz links, als Mitglied einer militanten faschistischen Organisation in den 70er Jahren. Der hat auch ganz offen zugegeben, dass er damals auch durchaus bei Demonstrationen mit Gewalt unterwegs gewesen ist, mit Eisenketten oder solchen Sachen um sich gehauen hat. Gut, das sind Strukturen, die Anfang der 90er Jahre auch auf der gesamtstaatlichen Ebene relevant geworden sind, als 1994 Silvio Berlusconi hier zu sehen und bis heute noch hinlänglich bekannt, seine erste Regierung mit der angeblich ex-faschistischen Alleanza Nazionale von Gianfranco Fini gebildet hat. Das waren die 70er Jahre, Berlusconi bekanntermaßen heute noch genauso wichtig auf italienischer Ebene wie Gianfranco Fini, also einer, der das Bündnis mit den sogenannten Ex-Faschisten damals geschlossen hat. Er ist hier zu sehen mit zwei in seiner Firmen, rechts unten Mediaset, einer der ganz großen Medienkonzerne in Italien, links eine große Buchkette, die ihm gehört. Er ist also ein sehr einflussreicher und natürlich auch stinkreicher Teil der italienischen Elite, wenn man so will. Dazu gehört hat immer auch die Lega Nord, deren Chef Umberto Bossi hier zu sehen ist. Und die Lega Nord ist eine Partei, die, wie der Name schon sagt, in Norditalien angesiedelt ist und die mit dem Slogan wirbt, weit weg von Rom, weiter weg von Rom, aber näher an dir dran, wähl die Lega Nord. Die Lega Nord, wie gesagt, in Norditalien ansässig, was der eindeutig reichere Teil Italiens ist. Die Lega Nord meint, Norditalien gibt es so eigentlich gar nicht, denn eigentlich ist das Padanien. Padanien soll also nach Ansicht der Lega Nord zumindest ein großer eigener Bundesstaat innerhalb eines ganz schwachen föderalen Italiens werden oder vielleicht sogar ein eigener Staat. Und dieses Padanien ist hier auf dieser Karte eben zu sehen mit diesen ganzen kleinen Teilen. Der Hintergrund, wie gesagt, dass Norditalien deutlich reicher ist, eine ziemlich reiche Region sogar, während Süditalien wirklich bitterarm ist. Und das Phänomen ist genau dasselbe wie in Belgien, wo auch der Norden reicher ist und sich deswegen immer deutlicher vom Süden trennen will. Und auch hier ist es eben so ein Wohlstandschauvinismus, der praktisch die Lega Nord anheizt. Die Lega Nord ist eine Partei, die von ihrer politischen Orientierung ganz ähnlich ist wie der Vlaams Belang oder die FPÖ. Also auch rassistisch durch und durch, also auch autoritär geprägt. Aber eben auch separatistisch geprägt. Und dazu haben die eben auch eine völkische Komponente in dem Fall sogar erfunden. Nämlich die Komponente, dass in Norditalien die Menschen nicht nur reicher seien, sondern dass sie reicher seien, weil sie eigentlich auch anders irgendwie besser seien als diese komischen Gestalten da im Süden. Und das läge dran, so sagen es viele da, dass die Norditaliener und Italienerinnen eigentlich Padanier und Padanierinnen seien. Habt ihr vielleicht noch nichts von gehört? Also ich habe auch, bevor ich mich mit der Lega Nord beschäftigt habe, noch nichts von gehört. Aber wie gesagt, die sehen es so. Wenn man sich jetzt mal Europa anschaut, nach einem erfolgreichen Projekt, möglicherweise erfolgreichen Projekt von so Leuten wie der Lega Nord oder wie dem Vlaams Belang oder Gert Wilders mit seinen Großniederlande-Vorstellungen oder der FPÖ, also von Strukturen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Strukturen der extremen Rechten, dann würde Europa so ausschauen. Also dann würdet ihr hier in der Mitte einen fetten Fleck sehen. Das ist dann Deutschland, wo hier Österreich gerade mal dazugeschlagen worden ist, wo auch Teile Norditaliens zugeschlagen worden sind, nämlich Südtirol. Während auf der anderen Seite es im Nordwesten davon ein Großniederlande gibt, ein großniederländisches Reich. Andere Staaten könnten durchaus zersplittert sein. Hier beispielsweise Spanien. Da ist Katalonien abgetrennt. Übrigens, Katalonien ist ja auch einer der reichsten Landesteile in Spanien. Und unter dem Druck der Krise nimmt auch in Katalonien der Druck des Separatismus weiter zu. Und die wollen in nicht allzu ferner Zukunft, ich glaube im nächsten Jahr sogar schon, ein Referendum über ihre staatliche Loslösung aus Spanien haben. Das bedeutet also, wenn man diese Kräfte der extremen Rechten da zusammennimmt, die ich jetzt bislang erwähnt habe, dann könnte man ein Europa erhalten, das eben so ausschaut. Ein Europa mit einem richtig fetten, vergrößerten Deutschland in der Mitte und eben Strukturen drumherum, die dann da in unterschiedlichen Beziehungen stehen könnten. Wenn man sich jetzt aber anschaut, zum Beispiel hier in Flandern, oder diesen großen Niederlanden, dann eben die starke Tradition der alten NS-Kollaborateure, ne, dann kann man sich auch vorstellen, dass so ist es tatsächlich auch in den politischen Strukturen drunter, die Bindungen an Deutschland nach wie vor recht virulent sind. Das bedeutet, die Krise, die solche Kräfte, solche separatistischen Kräfte fördert, die fördert letztlich auch ein solches Europa. Es gibt Aussagen von Wirtschaftshistorikern, zum Beispiel von Werner Abelshauser, ein bekannter Wirtschaftshistoriker aus Deutschland, der vor 2 Jahren, glaube ich, mal gesagt hat, wenn man sich Europa anschaut, dann hat es eigentlich immer unterschiedliche Gebiete gegeben, nämlich welche, die eher so waren wie Deutschland, also wohlhabender und wirtschaftsstärker in dem Fall. Das sind gewesen, so sagt er es dann, also Deutschland, die Niederlande, Norditalien vor allem, die Po-Ebene, also Padanien, ne, aus Sicht der Liga Nord. Während es andere Gebiete gegeben hat, etwa im Westen, Frankreich, Spanien im Süden oder Italien, Süditalien im Süden, die halt schwächer gewesen sind. Und so meinen manche Wirtschaftshistoriker, wird sich auch Europa unter der Krise aufteilen, dass halt tatsächlich es eben sowas wie eine Nordeuro geben könnte in den reicheren Landesteilen. Und das sind die Staaten gerade auch, in denen diese Kräfte der extremen Rechten Aufwind haben. Wenn man sich mal die politische Äußerungen anschaut, aus genau diesen Parteien, hier übrigens eine Karikatur aus Großbritannien. In Großbritannien ist das völkische Denken nicht so verbreitet und trifft immer auf wirklich echtes Unverständnis. Also die begreifen nicht, was also diese Völkischen mit ihren Neugliederungskonzepten wollen. Und das ist eine Satire, eine Karikatur auf diese Kontinentaldrift, die da eben wahrnehmen bei den staatlichen Neugliederungsvorstellungen. Polen irgendwo in den Norden geschwommen, England in den Süden. Gut, aber wenn man sich mal Äußerungen anschaut, zum Beispiel aus der Lega Nord, der Mario Borghezio angehört, einer, der mal wegen rassistischer Verbrechen verurteilt worden ist, dann stellt man fest, diese Leute sagen tatsächlich, wenn die Krise so weitergeht und wenn der Euro ein Problem kriegen sollte, wir werden ganz sicherlich nicht zur Lira zurückkehren, wir werden was Eigenes machen und sollte es ihn geben, in einem Nordeuro verbleiben. Also diese Kräfte der extremen Rechten sagen genau das. Und man muss dazu sagen, die Liga Nord ist in Norditalien wirklich stark. Sie kriegt landesweit um die 10%. Das bedeutet, dass sie im Norden, weil sie natürlich im Süden so gut wie keine Stimmen kriegt, im Norden viel stärker ist. Und tatsächlich stellt sie auch in einigen Großstädten sogar den Bürgermeister. Hat also wirklich Mehrheiten für sich. Ähnliche Äußerungen gibt es aus Südtirol, hier eher ein urlaubsmäßiges Foto, wenn ihr das vom Wandern oder Skifahren kennt, kennt ihr die Gegend ein bisschen. Das ist eine Gegend in Norditalien, wo Deutschsprachige leben, hier diese alte Deutschtumsschützentradition, rechts unten ein Demo-Plakat Los von Rom, die wollten sie schon immer mal aus Italien lösen. Und auch da ist es so, dass diese Los von Rom-Tradition hier auch symbolisiert durch eine Partei, nämlich die Südtiroler Freiheit, dass diese Sezessionstradition auch hier wieder Auftrieb erhält. Es gibt in Südtirol unterschiedliche Parteien. Es gibt 3 davon, die im Prinzip raus aus Italien wollen, die durchweg deutschsprachige Parteien sind, die durchweg sehr weit weg rechts stehen. Eine davon ist ein Pendant zur österreichischen FPÖ. Die heißen auch die Freiheitlichen. Eine andere ist eine, die eigentlich noch rechts von den Freiheitlichen steht und in der alten Tradition dieser Südtirol-Terroristen steht. Und diese drei Parteien kommen inzwischen schon, wenn man das alles mal umrechnet, unter den Deutschsprachigen auf locker mal 30%. Und unter der jüngsten Entwicklung ist es so, dass selbst die Regionalregierung in Südtirol inzwischen anfängt auszurechnen, wie ist es denn eigentlich mit dem Euro und wie wäre es mit der Lira, und Italien muss Sparmaßnahmen treffen. Auch dafür muss Südtirol natürlich was an den Zentralstaat abführen. Rechnet es sich überhaupt noch, wenn wir als Südtiroler in diesem Zentralstaat verbleiben? So rechnen die das aus, und für die ist es wirklich tatsächlich ein Computerprogramm, dass man das alles durchlaufen lässt. Und noch ist es so, dass das Ergebnis noch nicht eindeutig negativ ist, aber sollte sich die Krise ein bisschen weiter zuspitzen, dann ist klar absehbar, dass auch da die sezessionistischen Kräfte und darunter vor allem welche der extremen Rechten oder sagen wir zumindest sehr weit rechts stehende Kräfte, weiter an Aufwind kriegen werden, mit dem Ziel, aus Italien auszusteigen, einfach weil man die Krisenbeiträge da nicht mehr zahlen will an den Süden und sich lieber selbstständig macht oder vielleicht auch an Österreich anschließt. Das wäre dann die Perspektive. Ist für die möglicherweise in naher Zukunft schon billiger. Hier nochmal eben dieses Europa, was dann entstehen würde. Gut. Das ist ein anderer Aspekt der Krise, wo die Krise Auswirkung oder sozusagen auch Wechselwirkungen mit der extremen Rechten hat. Was möglicherweise mindestens genauso weit reicht wie der direkte Aufwind für neonazistische Kräfte in Griechenland, auch wenn man das beides vielleicht gar nicht vergleichen sollte, diese unterschiedlichen Phänomene. Aber es sind beides ganz relevante Faktoren. Ich gehe vielleicht noch kurz auf ein paar andere Länder ein, aber dann werde ich auch irgendwann einfach abbrechen aus Zeitgründen. Wie gesagt, wir können nachher gern noch auf unterschiedliche Länder in der Diskussion eingehen. Ein paar Takte, denke ich, muss man zu Frankreich sagen, denn in Frankreich hat bekanntermaßen der Front National mit seiner Vorsitzenden Marine Le Pen großen Aufwind. Marine Le Pen hat bei den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, fast 18% der Stimmen gekriegt. Sie hat in ihrem Wahlkreis fast eine Mehrheit gekriegt, wäre also fast direkt ins Parlament gewählt worden in ihrem Wahlkreis. Sie hat weiterhin im Rahmen des Front National große Erfolge, auch bei Umfragen. Das heißt also, es gibt eine große Zahl von Menschen, die dem Front National zustimmen. Auch hier muss man sagen, dass die Krise dem Front National eher Zugewinne verschafft. Das hat unterschiedliche Ursachen. In Frankreich hat es noch eine Ursache, die, wie ich finde, aus deutscher Perspektive eine sehr bittere Sache ist. Denn es wird in Frankreich tatsächlich sehr deutlich wahrgenommen, dass die Krise was zu tun hat mit der deutschen Dominanz in Europa, mit der deutschen Wirtschaftspolitik, die dazu führt, dass Deutschland die Exporte ganz massiv auch in alle europäischen Länder ausweitet, was wiederum dazu führt, dass diese Länder, zum Beispiel Frankreich, alles in Deutschland kaufen. Das geht wegen der Niedriglohnpolitik, hier Hartz IV und so. Das wiederum führt zu einer Verschuldung, und diese komplizierten Mechanismen führen tatsächlich zu einer Schwächung Frankreichs. Es gibt einen Widerstand dagegen in der Linken in Frankreich, der sich zum Teil äußert in der Sozialistischen Partei von François Hollande, also von dem gegenwärtigen Staatspräsidenten. Ein Flügel fährt eine Politik, die sich versucht, gegen die deutsche Hegemonie zu wehren, die Partei von Mélenchon, also eine linke Partei, ist auch eine Partei, die sich eindeutig wehrt, eben gegen diese deutsche Dominanz, wenn man so will, über Europa. Auf der anderen Seite aber geht diese Gegenwehr gegen die deutsche Dominanz auch bei konservativen Kreisen nicht ohne Wirkung hervor. Und das führt zum Teil dazu, dass gerade diese Gegenwehr gegen Deutschland, die von der Sarkozy-Partei, von der UMP, eben nicht so betrieben wird, dazu, dass der Front National gestärkt wird. Auch hier wieder eben eine Auswirkung der Krise, die, finde ich jedenfalls aus deutscher Perspektive, nochmal eine ganz besonders bittere Komponente hat, die man aber nicht abstreiten kann. Wenn man so will, auch ein Ergebnis des Versagens hier eben diesen deutschen Durchmarsch, zumindest bei der Euro-Krisenpolitik, eben zu verhindern. Das hat ja hier die hiesige Opposition oder sagen wir die hiesige Linke nicht geschafft. Hier der Gründer des Front National, vielleicht noch kurz was Zum spezifischen Charakter der extremen Rechten in Frankreich. Es gibt da natürlich auch ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt eine Facette, die es hier in dieser Form in Deutschland nur dünn gibt, die ich kurz erwähnen möchte, weil sie schon auch auf europäischer Ebene eine Rolle spielt, vor allem in Südeuropa. Das ist die katholische Komponente hier. Die Kirche Saint-Nicolas de Chardonnay in Paris. Vielleicht habt ihr sie mal gesehen. Das ist ganz zentral auf dem linken Seine-Ufer, aber nicht weit von der Seine weg, an ganz zentraler Lage, fast direkt am Boulevard Saint-Germain gelegen. Das ist also ganz im Stadtzentrum Paris, von Paris. Und das ist eine Kirche, die in den 70er Jahren die Pius-Bruderschaft besetzt hat. Also so richtig hausbesetzermäßig. Ne? Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen eher. Aber in Frankreich macht das durchaus auch mal eine ultrarechte katholische Bruderschaft. Die okkupieren bis heute, seit den 70er Jahren, diese Kirche. Das ist also die Haus- und Hofkirche der Pius-Bruderschaft in Frankreich, also einer sehr rechtsstehenden Bruderschaft, die ja von sich reden gemacht hat durch den Holocaust-Leugner Richard Williamson, einen ihrer, inzwischen muss man sagen, ehemaligen Bischöfe. Das ist zugleich auch die Haus- und Hofkapelle von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, also vom Front National und dessen führenden Persönlichkeiten. Das Bündnis zwischen Teilen der katholischen Kirche, also diesen Rechtsaußenteilen der katholischen Kirche und der extremen Rechten in Frankreich ist durchaus sehr eng, was zur Folge hat, dass die Pius-Bruderschaft in Frankreich auf der einen Seite wirklich um die 100.000 Mitglieder hat, wenn nicht sogar mehr, also weit mehr als in Deutschland, eine relevante Kraft ist dadurch, und auf der anderen Seite aber auch sich sehr eindeutig zugunsten des Front National ausspricht. Man hat also hier das Phänomen, dass die katholische Kirche eng verbunden ist, oder nicht die katholische, ein Flügel der katholischen Kirche, eng verbunden ist mit der extremen Rechten in Frankreich. Das ist ein Phänomen, was man ähnlich auch in Spanien hat. In Spanien gibt es an aktuellen Kräften der extremen Rechten jenseits der großen Parteien eigentlich nur Splitter. Eine oder sagen wir so gleich mehrere Splitterparteien berufen sich auf den Gründer der La Falange, also einer alten faschistischen Partei. Hier links zu sehen, de Rivera ist das. Das sind aber, wie gesagt, Splitterparteien. Der Hauptstrom der auch wirklich harten Rechten in Spanien ist nach wie vor im Partido Popular organisiert, also in dem Moment sogar regierenden Partei. Und interessant ist aber, dass die äußerste Rechte auch in Spanien teilweise eng verbunden ist mit der katholischen Rechten. Hier José María Escrivá de Balaguer y Albas, mit diesem komplizierten Namen hat er sich benannt. Das ist der Gründer und große führende Kopf des Opus Dei, also einer bekannten rechtskatholischen Organisation. Opus Dei war großer Franco-Fan, hat sehr eng mit dem Franco-Regime zusammengearbeitet. Einige seiner Leute sind Minister unter Franco gewesen. In der Zeit hat er auch Opus Dei in Deutschland übrigens aufgebaut. In den frühen 40er Jahren wollten einige aus Opus Dei, einige Priester sogar an der Seite der Wehrmacht gegen die Sowjetunion kämpfen und haben sich als Freiwillige gemeldet, woraufhin die Nazis aber gesagt haben, nee, die nehmen wir nicht, also Priester sind Priester und die können nicht kämpfen, das bringt also nichts. Der Opus Dei-Gründer war etwas betrübt darüber, aber er hat trotzdem zu den Nazis gehalten und er hat eigentlich auch später Unverständnis gegenüber der scharfen Kritik an den Nazis geäußert. Erstmal, das hat einer seiner früheren Mitkämpfer mal berichtet, mal zu sprechen gekommen auf Auschwitz, und dann hat er gesagt, so hat ihn eben einer seiner früheren Mitkämpfer, der dann aber irgendwann ausgestiegen ist, zitiert, er hat gesagt, Zitat, wenn die Leute behaupteten, Hitler habe 6 Millionen Juden getötet, dann übertrieben sie. So schlecht sei Hitler nicht gewesen. Er könne nicht mehr als 3 oder 4 Millionen Juden getötet haben. Zitat Ende. Also dieses Zitat spricht ja in mehrfacher Hinsicht gleich den krassen Antisemitismus deutlich aus. Auch Opus Dei ist eine Organisation, die in Spanien nach wie vor stark ist und auch mit der extremen Rechten dort recht eng verbandelt. Das sind allerdings Strukturen, die, wie die katholische Kirche oder sagen wir so der äußerste rechte Flügel der katholischen Kirche, jetzt recht wenig von der Krise betroffen sind und unabhängig davon agieren. Das heißt, das sind schlicht und einfach stabile Strukturen. Ein bisschen, und damit würde ich dann auch schließen, ein bisschen rein läuft die Krise auch Teilen der extremen Rechten in den skandinavischen Staaten, unter anderem in Dänemark, vielleicht auch noch stärker in Schweden, auch wenn Schweden ja den Euro nicht hat und von der Eurokrise nicht direkt betroffen ist, aber das ganze Phänomen ist da durchaus auch zu spüren, genauso wie Dänemark, das ja auch den Euro nicht hat. Da gibt es eine Tradition der extremen Rechten, die wiederum anders ist als die sonstige. Man denkt ja immer, die skandinavischen Länder, das wären so die sozialdemokratischen Länder par excellence. Stimmt irgendwie auch, aber ist auch ein bisschen zu einseitig. Es gibt in den skandinavischen Ländern auch eine bestimmte liberale, eigentlich sogar schon fast libertäre Tradition, für die unter anderem der Gründer der Vorgängerpartei von der Dansk Folkeparti steht, nämlich Mogens Glistrup, hier links zu sehen. Dieser Glistrup, der hat eigentlich in den 70er Jahren angefangen als ein, man könnte sagen, totaler Chaot. Er hat nämlich eine Partei gegründet und hat gesagt, ich bin dafür, dass Geschäfte weiterlaufen sollen, Geschäftsmänner und vielleicht auch Geschäftsfrauen sollen ihre Geschäfte machen und der Kapitalismus ist schon in Ordnung, aber den Staat, ja, der Staat kassiert von den Geschäftsleuten ständig so viel Geld ab. Ich will nicht, dass der Staat von mir zum Beispiel Geld abkassiert, also ich fordere eine Abschaffung der Steuern. Das hat er angefangen und dafür hat er auch eine Menge Sympathie gekriegt in Dänemark damals. Nicht unbedingt von der Linken, weil, wie gesagt, er war nicht ein Anarchist im klassischen Sinne, sondern ein Libertärer, durchaus ein Kapitalist und irgendwie auch ein Chaot. Er ist dann erstmal recht stark geworden. Dann hat er in den 80er Jahren aber gemerkt, so den richtigen Erfolg kann man nicht erzielen. Dann hat er einen kleinen Schwenk vollzogen, hat mit Äußerungen von sich reden gemacht, wie etwa derjenigen, möchte ich jetzt wörtlich zitieren, Sekunde, Zitat, natürlich bin ich Rassist, das sind alle guten Dänen, man ist entweder Rassist oder Landesverräter, Zitat Ende. Also, gut, es spricht für sich. Naja, und so ist halt die Partei, seine damalige Partei, dann halt auf diese rassistischen Wege gekommen und eigentlich zu einer Partei geworden, die im Prinzip auch dem Modell des Vlaams Belang weithin entspricht. Also eine rassistische, ganz stark anti-islamische Politik. Pia Kjærsgaard, hier rechts zu sehen, die heutige Parteivorsitzende, führt diese Politik weiter. Hier ein solches anti-islamisches Plakat, genau wie beim Vlaams Belang, auch autoritär ausgerichtet. Aber interessanterweise auch durchaus sozialstaatlich orientiert, in einer bestimmten Form zumindest. Auch hier ist es so, dass die Zuspitzung der sozialen Verhältnisse insgesamt, das hat zum Teil aber auch nicht nur mit der Krise zu tun, dazu führt, dass der zunehmende Rassismus, der in Dänemark festzustellen ist, auch in Schweden festzustellen ist, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, es gab in den letzten Tagen eine Menge Riots in Stockholm, woraufhin die extreme Rechte mit einer ganz massiven rassistischen Kampagne zu reagieren versucht und dafür leider auch eine gewisse Zustimmung erfährt. Die Zuspitzung der Verhältnisse also führt letztlich auch dazu, dass da die extreme Rechte teilweise zumindest profitieren kann. Gut, aber das sind, wie gesagt, andere Gedankengänge, die letztlich oder andere politische Strukturen, die letztlich eben auf eine Zuspitzung der sozialen Verhältnisse zurückgehen, die aber ihrerseits wiederum auch mit der Krise zu tun hat. Und wo natürlich auch diese Parteien dann ganz bewusst auch die Krise zu nutzen versuchen, sich als Krisenlösungsparteien zu etablieren mit eben einer alternativen Vorstellung von Europa, mit einem Europa ohne den Euro oder vielleicht nur mit einem Nordeuro, da sind sie sich nicht einig. Auf jeden Fall aber mit einem Europa, was so völkisch gegliedert ist, wie diese Karte vorhin. Und indem man sich eben trennen kann von allen, die man aus rassistischen Motiven eben nicht da haben möchte. Gut, dann wäre ich jetzt durch. Dann euch erstmal danke fürs Zuhören und ich würde sagen, dann können wir jetzt einfach noch weiter diskutieren. Applaus